Also das größte Thema ist ja im Endeffekt, dass die Lieferketten in der Modebranche einfach nicht transparent sind. Und deshalb war eine unserer ersten Kampagnen ja die Frage, who made my clothes? Und dadurch soll das Bewusstsein von ModekonsumentInnen für transparente Produktionsketten und faire Arbeitsbedingungen gesteigert und konventionelle Modemarken für einen fairen und ressourcenschonenden Produktionsprozess sensibilisiert werden.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist, hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Die Fashion Revolution Week steht kurz bevor, und zwar vom 22. bis 27. April. Unter dem diesjährigen Motto Think Globally, Act Locally wollen wir gemeinsam die globale Modeindustrie hinterfragen und Veränderungen anstoßen. Doch was steckt eigentlich hinter der Fashion Revolution und warum brauchen wir sie? Genau diese Fragen beantworte ich heute in einem spannenden Interview mit Stefanie Pannholzer, der Gründerin eines eigenen Upcycling-Labels und der Leiterin der Hamburger Fashion Revolution Gruppe. Außerdem ist Leonie Loyenburg dabei, Botschafterin der Fashion Revolution und Inhaberin der innovativen Kleiderei in Hamburg. In diesem Gespräch erfahren wir die aufschlussreichen Hintergründe zur Entstehung der Fashion Revolution und beleuchten, warum es heute wichtiger denn je ist, über die Produktionsbedingungen in der Modebranche nachzudenken. Darüber hinaus stellen wir ein kreatives Geschäftsmodell vor, das den Fast-Fashion-Zyklus durchbricht und dafür sorgt, dass Kleidungsstücke länger im Kreislauf bleiben. Das Leihsystem der Kleiderei ist ein perfektes Beispiel für nachhaltigen Konsum. Es zeigt, wie man vorhandene Ressourcen sinnvoll nutzen kann und dabei Mode in einem völlig neuen Licht entdeckt. Sei dabei und lass dich inspirieren. Hör dir diese Folge unbedingt an und erfahre, wie du selbst Teil der Moderevolution werden kannst.
Hallo Leonie, hallo Stefanie, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ja, schön, dass ihr euch beide die Zeit dafür genommen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank, ich freue mich, dass Sie da sein dürfen.
Ja, total gerne. Und genau, heute habe ich euch beide mal dabei, weil ich dachte, das ist eine ganz, ganz tolle Kombi. Wir wollen uns heute über die Fashion Revolution einmal unterhalten und zum anderen über die Kleiderei, weil das ja generell, finde ich, die Kleiderei eine gute Alternative zum konventionellen Modegeschäft ist. Und genau, am besten stellt ihr euch beide erst einmal vor.
Ja, hi, ich bin die Steffi. Ich bin nachhaltige Modedesignerin. Genau, habe meinen Bachelor damals über Recycling von Mode und die Perspektiven in der Zukunft gemacht und habe ein eigenes kleines Upcycling-Brand hier in Hamburg. Genau, mache jetzt ab April meinen Master und fange auch dann beim Avocado Store an zu arbeiten und habe die Leitung von Fashion Revolution eben letztes Jahr im Sommer von Leonie übernommen, also Fashion Revolution Hamburg.
Genau, ganz genau. Richtig. Ja, genau. Ja, super. Und Leonie, du jetzt nochmal?
Ja, genau, ich bin Leonie Loyenburg. Ich bin auch gelernte Modedesignerin. Und habe jetzt seit 2024, Mai, hier in Hamburg die Kleiderei wieder eröffnet. Genau, war vorher schon eigentlich fast 10 Jahre lang im Fair-Fashion-Kontext unterwegs, von Einzelhandel, kleine Projekte, wo es auch schon um Sharing Economy geht. Genau, ehrenamtlich halt auch schon seit 2019 bei Fashion Revolution. Und genau, bin jetzt ganz froh, dass ich die Kleiderei wieder zurück nach Hamburg bringen konnte.
Ja, ich glaube, da bist nicht nur du froh, da sind, glaube ich, ganz, ganz viele total glücklich drüber. Genau, wir fangen mit dem Thema Fashion Revolution an und da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach nochmal oder einer von euch, genau, Stefanie, du nochmal erzählt, was ist die Fashion Revolution und woraus ist sie entstanden? Weil ich glaube, das geht immer noch so ein bisschen an manchen dann doch vorbei und die wundern sich, wenn die Fashion Revolution Week auf einmal wieder im April ist. Da kannst du mal ein bisschen ausholen, ein bisschen erzählen.
Gerne. Ja, also Fashion Revolution ist eine globale Bewegung, die sich für eine faire, transparente und verantwortungsvolle Modeindustrie einsetzt. Und entstanden ist Fashion Revolution nach dem tragischen Einsturz der Rana Plaza Textilfabrik in Bangladesch am 24. April 2013. Und zwar beherbergte das Rana Plaza Gebäude eine Reihe von Bekleidungsfabriken, in denen ungefähr ja so rund 5000 Menschen beschäftigt waren. Und die ArbeiterInnen in diesem Gebäude stellten Kleidung für viele der weltweit größten Modemarken her. Und beim Einsturz des Gebäudes kamen 1.134 Menschen ums Leben und mehr als 2.500 wurden verletzt, was die viertgrößte Industriekatastrophe der Geschichte war. Bei den Opfern handelt es sich überwiegend um junge Frauen, weil die Arbeit überwiegend von jungen Frauen ausgeübt wird. Und das besonders Kritische daran ist, dass vorab bekannt war, dass dieses Gebäude einsturzgefährdet war und auch generell nicht genug Arbeitsschutz vorhanden war. Das muss man sich mal vorstellen. Die ArbeiterInnen mussten also weiterhin in ein einsturzgefährdetes Gebäude gehen, um zu arbeiten, wo schon Feuer ausgebrochen waren, weil eben keine sicheren Gegebenheiten, wo schon Risse an der Wand zu sehen waren und das alles, weil sie abhängig von ihrem Lohn sind. Wenn sie nicht zur Arbeit kommen, gibt's keinen Lohn und dann können sie ihre Familie nicht ernähren und bei diesen schon sehr, sehr niedrigen Löhnen gibt's auch kaum irgendeine Möglichkeit, sich da irgendwie Ersparnisse anzusammeln. Und genau, das Ding ist, dass bis zu dem Zeitpunkt darüber halt auch niemand gesprochen hat und auch nicht wirklich drüber nachgedacht hat. Und das war dann so das erste Mal, wo der globale Westen so wachgerüttelt wurde und man angefangen hat, drüber nachzudenken, wer denn eigentlich den Preis für die billige Fast Fashion bezahlt. Und ja, das Ereignis machte die prekären Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie weltweit sichtbar und führte eben dann 2014 zur Gründung von Fashion Revolution durch einmal die Fairtrade-Pionierin Carrie Summers und die Designerin Ursula de Castro. Und ja, während der Fashion Revolution Week, also immer um den 24.04., gedenken wir den Toten und möchten darauf aufmerksam machen, dass sowas eben nie wieder passiert.
Ja, es ist immer schlimm, dass erst sowas passieren muss, dass dann, weil du eben auch sagst, so der Westen wachgerüttelt wurde, dass das dann erst dann passiert wirklich, wenn es so viele Menschenleben halt einfach kostet, ne? Dass man nicht vorher drüber nachdenkt, weil es nicht vor der eigenen Haustür passiert und es ja so weit weg ist und man sich darüber gar keine Gedanken macht einfach, ne?
Ja.
Und was macht die Fashion Revolution, so besonders oder was für Initiativen und Kampagnen hat die Fashion Revolution bis jetzt so umgesetzt?
Umgesetzt haben wir, das größte Thema ist ja im Endeffekt, dass die Lieferketten in der Modebranche einfach nicht transparent sind, was dazu führen kann, dass ausbeuterische Arbeitsbedingungen gedeihen, während gleichzeitig verschleiert wird, wer die Verantwortung und die Macht hat, Abhilfe zu schaffen. Und deshalb war eine unserer ersten Kampagnen ja die Frage, who made my clothes? Damit fordern wir zur Auseinandersetzung mit der Herkunft unserer Bekleidung auf. Das Ganze ist ja auf Social Media echt groß geworden. Also im Endeffekt das Kleidungsstück, das Shirt, das man, ja, wo man fragen möchte, eben doppelt auf links drehen, also Etikett nach außen und nach vorne, Foto machen, Brand verlinken und eben den Hashtag Who Made My Clothes und dann eben als Konsumentin Marken direkt dadurch ansprechen und Interesse und Bewusstsein vor allem auch zeigen. Nach der Kampagne kam tatsächlich dann auch die Frage Who Made My Fabric, weil während eine wachsende Zahl von Marken und Einzelhändlern eben auch durch den Who Made My Clothes Hashtag eine Liste der Fabriken veröffentlicht hat, in denen ihre Kleidungsstücke zugeschnitten und genäht werden, liegt halt leider der Großteil der Mehrheit der Marken noch nicht offen, in welchen Betrieben die Stoffe und Garne hergestellt werden. Also wenn man sich die Lieferkette weiter unten ansieht, wo Stoffe gestrickt oder gewebt werden, Textilien behandelt und gewaschen, Garne gesponnen und gefärbt, Fasern sortiert und verarbeitet und Rohstoffe angebaut und geerntet werden, herrscht halt nach wie vor ein weit verbreiteter Mangel an Transparenz. Und wir brauchen Marken, die mehr Transparenz bieten und mehr Verantwortung für ihre gesamte globale Lieferkette übernehmen, einschließlich der Verarbeitungsbetriebe und Textilfabriken. Deshalb rufen wir auch dann dadurch die Bürger und BürgerInnen überall auf der Welt dazu auf, von Marken eben mehr Transparenz zu verlangen, indem sie die Frage stellen, who made my fabric? Und wir rufen auch gleichzeitig die Hersteller damit auf, uns mitzuteilen mit dem Hashtag I made your fabric, wie das Ganze aussieht, damit wir enger mit den Menschen auch in Kontakt treten können, die Stoffe und Rohstoffe herstellen, die wir tragen.
Ganz, darf ich einmal kurz mal reingritschen, Stephanie, bezüglich Transparenz, nämlich ja, das ist ja auch ein super wichtiges Thema. Und von der Fashion Revolution gibt es doch den Transparency Index auch. Ja. Kannst du dazu so ein bisschen mal was erklären? Weil ich glaube, das gibt ja auch nochmal detaillierten Aufschluss, ja, wirklich auf das, was die Unternehmen teilweise machen, beziehungsweise noch nicht machen. Ich glaube, viele Unternehmen wissen auch manchmal gar nicht wirklich, wo die Materialien, die sie einsetzen, dann wirklich herkommen. Also, wie du schon sagst, es ist ja super wichtig, auch weiter in die Lieferkette zu gucken, weil da sind ja auch gerade die prekären Arbeitsbedingungen, die man dort findet. Und da wird am wenigsten, glaube ich, drauf geschaut, ob da soziale und gerechte Arbeitsbedingungen wirklich umgesetzt werden.
Genau, also der Fashion Transparency Index von Fashion Revolution bewertet jährlich die Offenlegungspraxis großer Modemarken und fördert so einen offenen Dialog über Verbesserungsmöglichkeiten. Also in dem Index werden 250 der weltweit größten Modemarken und Einzelhändler überprüft und danach dann eben eingestuft, welche Informationen sie über ihre Sozial- und Umweltpolitik, Umweltpraktiken und Auswirkungen in ihren Betrieben und ihrer Lieferkette offenlegen. Und genau, letztes Jahr, da gab es den What Fuels Fashion, es ist der eben vom 24. Das war dann eine einmalige Sonderausgabe unseres jährlichen Fashion Transparency Index. Und dort wurden eben auch wieder die 250 der weltweit größten Modemarken und Einzelhändler nach dem Grad ihrer Offenlegung von klima- und energiebezogenen Daten in ihren eigenen Betrieben, vor allem aber in ihrer Lieferkette eben, auch ja untersucht und eingestuft. Also sie wurden im Endeffekt hinsichtlich ihrer Dekarbonisierung und der damit verbundenen Offenlegung bewertet. Also
ja, okay. mach erst Ende, ich wollte nicht unterbrechen, aber mir fiel gerade noch was dazu ein.
Okay. Also der Index ist im Endeffekt ein Instrument, das die größten Modemarken der Welt zu mehr Transparenz in Bezug auf ihre sozialen und ökologischen Bemühungen anspornen und motivieren soll. Denn Fashion Revolution ist davon überzeugt, dass Transparenz eine Grundvoraussetzung ist, um einen systematischen Wandel in der globalen Modeindustrie zu erreichen. Und aus diesem Grund setzen wir uns seit 2014 dafür ein und haben diesen Index erstellt.
Habt ihr das Gefühl, dass es bei den Unternehmen auch ankommt, dass die das zu schätzen wissen, dass es so detailliert ausgewertet wird, und nehmen sie dementsprechend dann auch irgendwelche Maßnahmen oder Aktionen ein? Habt ihr da mal, oder kommen die dann auf euch dann vielleicht auch zu? Hast du da mal was mitbekommen? Also klar, du bist jetzt Hamburg-spezifisch engagiert, aber vielleicht ist da auch mal von dem einen oder anderen Unternehmen was gekommen, dass sie gesagt haben, okay, vielen Dank, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Gut, wir werden uns jetzt darum kümmern, dass dieses, jenes und welches umgesetzt wird. Also triggert das was bei denen an, bei den Unternehmen?
Also so direkt muss ich jetzt sagen, weiß ich persönlich davon, kann ich dir jetzt keine direkte Auskunft geben, weil diesen Index macht England und es ist da drüben, die bewerten das alle und haben da auch dann dementsprechend den Austausch. Oder ich meine, Leonie, vielleicht kannst du da irgendwie... weißt du da irgendwas? Ich kann dir jetzt direkt tatsächlich kein Beispiel nennen, um ehrlich zu sein.
Nee, hätte ja sein können, dass du mal was davon gehört hast, oder also, dass wirklich Firmen dann vielleicht auch mal dankbar sind, dass sie das so wiedergespiegelt bekommen dann einfach auch.
Also natürlich setzt es die Unternehmen unter Druck, aber ich würde eher sagen, es ist primär ein Druck und keine Dankbarkeit.
Okay. Leonie, hast du da sonst mal was anderes irgendwie mal gehört? Ein positives Beispiel vielleicht?
Also die positiven Beispiele, die man sieht oder von denen man hört, die sind tatsächlich dann eher halt sowieso schon aus dem Fair Fashion Kontext, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also bei Fashion Evolution ist es ja wirklich auch so, also hier in Hamburg sind wir ja eine quasi rein ehrenamtliche Gruppe. Also wir machen das alle unentgeltlich und weil wir halt irgendwie für die gute Sache kämpfen wollen und irgendwie das Bewusstsein mehr in die Gesellschaft bringen wollen. Und so ist es ja quasi mit Fashion Evolution UK, also wo das gegründet wurde, auch entstanden. Und mittlerweile sind die natürlich so im Grunde eine NGO, wo auch richtig Menschen auch bezahlt werden können, was natürlich total super ist. Und dementsprechend dort machen sie auch die ganzen Reporte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch Unternehmen kommen und sagen so, hey, danke, dass ihr uns darauf aufmerksam macht. Aber es ist, glaube ich, auch da genauso wie selbst im Kleinen bei uns, die Unternehmen, die uns irgendwie auch unterstützen, also unsere Regionalgruppe und irgendwie bei Aktionen mitmachen, das sind sowieso eigentlich schon eher die, die aus dem Fair Fashion Kontext sind und die, die dann auch vielleicht einen richtigen, also so einen Mahnfinger hochbekommen. Es ist ja leider selten, dass die dann noch kommen und sagen, ach, danke, dass ihr euch uns darauf aufmerksam macht. Also meistens sind die davon ja nicht so glücklich darüber. Aber ja, man sieht ja allgemein in der Industrie, dass quasi, oder besser gesagt, es wird ja wahrgenommen in der Industrie, dass die Zivilgesellschaft einen größeren Druck ausübt, ne, auf die Modebranchen und dementsprechend Kampagnen bezogen auf Nachhaltigkeit und Transparenz mehr geboten wird, wie quasi war oder wie wenig das Greenwashing ist, muss jetzt mal dahingestellt werden. Also da gibt's ja auch genügend Fälle. Aber ich glaube, allgemein diese die Arbeit in der Zivilgesellschaft, das Bewusstmachen bietet natürlich einen Druck auf die Modebranche und das macht auch der Index so.
Nee, hätte ja sein können. Man wünscht sich das ja irgendwie, wenn man halt wirklich so eine Arbeit dann halt macht, dass dann auch mal so ein Feedback einfach kommt von den Unternehmen. Ja. Aber ja gut, kann ich mir auch wiederum vorstellen. Genau, und tatsächlich den Hashtag Who Made My Clothes, Stephanie, kann man ja eigentlich ja nicht nur während der Fashion Revolution Week benutzen, man könnte es ja wirklich das ganze Jahr über eigentlich einsetzen. Natürlich. Und du jetzt als Hamburg-Gruppenleiterin, habt ihr besondere Aktionen, die ihr jetzt während der Woche in Hamburg macht? Oder darfst du darüber schon sprechen? Oder habt ihr da auch irgendwie ein bestimmtes Motto oder so zur Fashion Revolution Week?
Also generell ist dieses Jahr 2025 ja das Motto Think Global, Act Local. Genau. Ja, weil wir ja eigentlich, wie gesagt, eine weltweite Bewegung sind und natürlich alle miteinander verbunden, aber natürlich jeder in seiner Gruppe dann lokal was veranstaltet. Und wir haben dieses Jahr wieder eine Kleidertauschparty geplant am 27.04., das ist ein Sonntag. Genau, wieder bei Hanseatic Help, haben wir auch zusammen mit Hanseatic Help geplant und Awaredress. Und genau, da gibt's dann wieder eine Repair-Ecke, wo man dann auch entweder die Kleidung, die man tauschen möchte oder auch eigene Kleidung, die man nicht tauschen möchte, reparieren lassen kann. Oder eben, ja, Sachen tauschen kann. Kaffee und Kuchen gibt's, eine Siebdruckstation wird's geben, eine Upcycling-Ausstellung von SchülerInnen wird's geben und natürlich dann auch Bildungsformate von uns, Fashion Revolution, aber auch Kampagne für saubere Kleidung. Hamburg ist auch mit dabei und genau, das lief die letzten Male eigentlich immer ganz gut und war gut besucht. Also
ja. Ja, kann ich mich auch dran erinnern. Aber werden wir auch in den Shownotes mal weitergeben, auf jeden Fall, dass ihr da ordentlich Zulauf habt. Und sag mal, kannst du auch mal so sagen, oder kriegst du das so auch mit, oder hast du das Gefühl, dass durch die Fashion Revolution sich auch einiges in der Modeindustrie geändert hat, jetzt Richtung sozialen, fairen Arbeitsbedingungen, oder hat sich seit dem Vorfall des Rana Plaza Gebäudes sich speziell auch in Bangladesch irgendwie was geändert? Hast du da mal so ein paar Einblicke bekommen oder hast du das Gefühl, dass sich wirklich die Unternehmen bemühen, dagegen anzugehen und wirklich ihr Geschäftsgebaren sozusagen oder ihre Produktion halt wirklich anzupassen?
es gibt bestimmt bemühte Brands, die sich da irgendwie versuchen, in die Richtung umzustrukturieren, sage ich mal. Es gibt aber auch genügend Brands, die versuchen, das noch so gut wie es geht unter den Teppich zu kehren und zu versuchen, das ja soweit es geht rauszuzögern. Ich meine, sind wir auch beim Thema Lieferkettengesetz zum Bleistift, haben wir auch gerade wieder Probleme. Das ist ja alles miteinander verworren. Versuchen die, vor allem die großen Modehäuser, schon immer noch Profit über alles zu stellen, und dementsprechend leiden da natürlich auch heute noch genügend Millionen von ArbeiterInnen und auch die Umwelt darunter. Also ich persönlich glaube, solange wir da keine gesetzlichen Regeln haben, wo die Regierung sich auch mit einschaltet und so weiter und da dann auch wirklich mal Pflichten und auch auch Strafen auferlegt werden, da solange werden wir da immer noch, werden da immer noch irgendwelche Schlupflöcher gefunden, bei diesen komplexen Lieferketten vor allem, ne? Also, ich meine, im Endeffekt ist es natürlich auch viel, also man muss halt auch so sehen, die meisten Modemarken wissen ja im Endeffekt gar nicht genau, wo ihre Produktionsstätte ist. Also wenn wir jetzt mal zu Rana Plaza wieder schauen, die mussten damals in den Trümmern die Etiketten suchen, um rauszufinden, welche Marken denn da überproduziert haben, weil die das ja nicht wussten. So, also da nur um das mal so, ja, das ist so komplex und so verworren, dass da muss einfach eine Transparenz her, und ohne Transparenz wird das alles nicht.
Ja, die haben das, glaube ich, früher tatsächlich oft an Agenturen einfach weitergegeben, ihre Aufträge, und die haben es dann einfach verteilt an Fabriken, und das Unternehmen oder die Marke an sich hatte dann damit dann weiter gar nichts mehr zu tun irgendwie. Es ist immer noch in einigen Fällen wirklich ein bisschen kritisch, jetzt vor allem mit dem ganzen Ultra-Fast-Fashion, die Welle, die da auf einmal über uns überschwappt, verstehe ich auch tatsächlich nicht so ganz und kann das nicht nachvollziehen, wo das auf einmal hergekommen ist und wieso das so erfolgreich auch irgendwie ist.
Ich glaube, das verschiebt sich halt auch immer, ne, mit den, also weil du ja auch Bangladesch gefragt hast, also es gab ja quasi nach dem Einsturz auch diesen Zusammenschluss von Accord, also das war quasi ein Vertrag, der gemacht wurde, damit quasi die Produktionsstätten sicherer gemacht werden, also sicherer sind, also auch von der Statik und von der Sicherheit für die NäherInnen. Und das ist, das haben auch viele Unternehmen unterschrieben, so dass quasi die gesagt haben, okay, wir verpflichten uns, dass wir nur in Produktionsstätten arbeiten, die quasi auch die Ansprüche von diesen Sicherheitsmaßnahmen abdecken können. Und das ist ja auch irgendwie die Thematik. Da sind so vielschichtige Positionen. Es sind die Unternehmen, dann ist vielleicht noch, wie du sagst, eine Agentur dazwischen geschaltet, die wiederum dann die Produktion anfragen. Dann gibt es die Produktion, die dann im Endeffekt auch oft sehr gedrückt werden in ihrem Preis, damit sie überhaupt den Auftrag bekommen. Und dementsprechend geht es dann immer weiter, ne, in der Arbeiterin-Stufe quasi, ne? Also der Manager, sag ich mal so, oder Eigentümer, dann sagt dann so, ja, okay, ich nehme jetzt noch weniger, damit ich überhaupt den Auftrag bekomme. Und dann geht es immer so weiter runter. Und dann werden natürlich, also bei Rana Plaza ist es ja, soweit ich weiß, auch immer noch nicht zum Prozess gekommen von dem Eigentümern des Gebäudes, weil der halt dann aus dem Land geflüchtet ist sozusagen und man diesen Prozess immer noch nicht wirklich aufnehmen konnte. Und das zeigt halt auch dann die Verworrenheit auch politisch in Bangladesch. Also es gab jetzt ja auch im letzten Jahr nochmal krasse Proteste von ArbeiterInnen auf den Straßen für bessere Arbeitsbedingungen, die ja auch wirklich brutal niedergeschlagen wurden. Und da zeigt sich auch dann immer wieder, dass die Politik in Bangladesch, ne, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, es gibt, glaube ich, bestimmt viele AkteurInnen, die versuchen wirklich da was besser zu machen. Aber es gibt halt auch in der Politik Menschen, die sagen, ist uns egal, wir schauen nur auf den Profit, und da halt dann einfach diese Interessenkonflikte am Ende herrschen. Und Da ist es natürlich dann auch immer schwierig, aus externen NGOs da quasi Einfluss zu nehmen. Und da gibt es aber ganz tolle Organisationen halt auch im Land, die wirklich versuchen, da bessere Sicherheit aufzubauen für die ArbeiterInnen. Und mit dieser Verschiebung von Ultra Fashion, das sieht man ja ganz klar, dass dann teilweise es dann verbessert wurde jetzt in Bangladesch, dadurch aber teilweise die Preise auch angestiegen sind, also zu Recht halt auch, ne? Und das muss man dann ja auch mal ganz klar so sagen. Das ist für die Unternehmen, also für die Fast Fashion Unternehmen nicht so wild, wenn sie ein paar Cent mehr bezahlen. Aber im Endeffekt, der Gewinn wird halt minimal minimiert, so. Und das wollen die dann nicht hinnehmen. Und dann wandert das natürlich auch, ne? Dann kennt man aus China halt zum Beispiel, also ne, Shein, das ist ja so untransparent, wo die produzieren und was für teilweise ja auch Situationen, Bevölkerungsgruppen, die total unterdrückt werden, da zu Zwangsarbeit gezwungen werden. Also das weiß man ja alles gar nicht. Und so verschiebt sich dann leider halt auch immer das Problem. Die Unternehmen wandern halt auch immer leider dorthin, wo es dann günstiger ist. Und meistens, wo es sehr, sehr günstig ist, sind meistens auch die Sicherheitsbedingungen für die ArbeiterInnen und die Umwelt, der Umweltschutz nicht gerade an erster Stelle.
Nee, da stimmt, da hast du recht, Leonie. Aber man einen wundert es immer so ein bisschen, aber wahrscheinlich kommt es mal daher, weil wir immer in dieser Blase stecken, dass es tatsächlich so viele anspricht, was Shein und Temu halt anbietet. Ne? Und das finde ich halt auch mal so verrückt. Anscheinend ist der Bedarf da oder die Nachfrage ist da und es greifen dann doch immer noch so viele darauf zurück. Das ist so ein bisschen was, ja, was man nicht so ganz immer nachvollziehen kann, leider, finde ich.
Ja.
Also, ja. Okay, aber genau, weg von Ultra-Fast-Fashion so ein bisschen. Das ist ja auch kein alternatives, gutes, nachhaltiges Geschäftsmodell, definitiv nicht. Da würde ich jetzt gerne den Schlenker machen zum wirklichen, innovativen, anderen Geschäftsmodell, Leonie. Und du hattest am Anfang schon die Kleiderei so ein bisschen angesprochen. Aber ich glaube oder würde mal vermuten, dass die meisten ZuhörerInnen über die Kleiderei vielleicht noch gar nicht Bescheid wissen. Und da würde ich dich jetzt mal bitten, ein bisschen darüber was zu erzählen, was die Kleiderei eigentlich so bedeutet.
Ja, voll gerne. Die Kleiderei wurde 2012 von Thekla Wilkening und Pola Fendel hier in Hamburg gegründet. Und die Idee war eigentlich quasi, dass die Kleidung, die da ist, irgendwie von mehreren Menschen auch genutzt werden kann. Also erstmal im ganz Kleinen. Also erstmal hatten Thekla und Pola überlegt, okay, wir tauschen immer untereinander. Ne? Wir sind Freundinnen und wir tauschen immer unsere Kleiderschränke quasi durch und leihen uns mal was aus. Und eigentlich findet man das Geliehene dann immer viel besser als das, was man selbst hat. Warum machen wir daraus, warum machen wir das nicht für mehr Menschen zugänglich oder diese Möglichkeit, warum bieten wir das nicht für mehr Menschen an? Und genau so ist das dann total im Kleinen eigentlich entstanden, dass auf St. Pauli Thekla und Pola einen kleinen Laden angemietet haben und da einfach Kleidung vermietet haben für einen Mitgliedsbeitrag im Monat. Und dann konnte man sich immer vier Teile, waren es glaube ich damals schon, immer ausleihen und das dann eigentlich so flexibel tauschen, wie man möchte. Damals war das noch ein reines, wirklich Mietkonzept, weil heutzutage sind die Kleidereien auch ganz normale Secondhand-Läden, also man kann auch ganz normal Secondhand einkaufen. Und damals war es aber wirklich quasi nur der Verleih. Und das war damals, also 2012, ne, muss man ja echt, da fing das ja gerade erst auch wirklich so alles an mit der Fair Fashion. Also es gab Menschen, die schon immer sehr fair konsumiert haben und nachhaltig, aber das ging so ein bisschen mehr in den Mainstream rein, sage ich jetzt mal. Und war damals so ein ganz schön, gab gutes Feedback und wuchs dann auch. Und dann haben die sich entschieden, das quasi online auch zu machen. Und die Kleiderei hat dann, es gab dann ein Online-Konzept, tatsächlich in Hamburg dann leider auch nicht mehr stationär. Das war natürlich für mich, die quasi eigentlich so Fan und Mitglied der ersten Stunde war, schlimm. Sag ich mal, weil ich es total genossen habe, da immer hinzugehen und mir meine Sachen auszuleihen. Und dann ist die Kleiderei auch nach Köln gezogen. Und dort existiert sie jetzt auch schon seit fast 9 Jahren. Und dann ist das so weiter gewachsen. Also tatsächlich, das Online-Geschäft wurde dann von Thekla und Pola 2019 eingestampft. Das hätte damals einfach noch mehr Investitionen gebraucht und noch mehr Entwicklung. Und die beiden hatten sich dann auch aus persönlichen Gründen einfach entschieden, das dann nicht so weiterzugehen. Und Lena hat es in Köln dann aber weiter ausgebaut. Und genau, die Kleiderei in Köln ist mittlerweile echt fest verankert dort und hat viele Mitglieder. Und dann kam 2019 noch Freiburg dazu und dann noch Berlin und Stuttgart und jetzt halt wieder Hamburg seit letztem Jahr. Und genau, uns geht es eigentlich wirklich darum, dass man die Kleider, die Kleidung, die da ist, halt genutzt wird und ein alternatives Konsummodell den Konsumentinnen anbietet.
Ich glaube auch einfach, ich hatte mit Thekla ja auch schon mal ein Interview gemacht gehabt. Ich glaube, wahrscheinlich war sie einfach zu früh schon dran mit dieser Idee, damals Kleider zu lernen. Das fanden die Leute wahrscheinlich noch komisch und ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen so. Also ich muss ja gestehen, ich bin auch noch kein Mitglied bei euch tatsächlich. Ich glaube, man muss das erstmal einmal gemacht haben irgendwie, um zu sehen, wie es funktioniert. Also ich glaube, manche können sich es einfach echt noch nicht so richtig vorstellen, dass sie sich was nur ausleihen und es wieder dann zurückgeben. Und aber genau, ihr bietet ja sogar auch an, wenn man das wirklich sich total verschossen hat, dann in irgendein neues Kleidungsstück, dass man es auch dann bei euch sogar kaufen kann, ne?
So ist das ja auch. Ja, genau. Also man kann die Kleidung, also Mitglieder kriegen immer 10%, immer wenn sie was kaufen und 20%, wenn sie es länger als einen Monat geliehen haben. Das Einzige, was man tatsächlich nicht kaufen kann, sind die Fair Fashion Kooperationen. Also wir haben Fair Fashion Kooperationen mit unterschiedlichen Labels und das, die hängen auf einer separaten Stange und die sind wirklich quasi nur zum Leihen. Und die sind natürlich auch sehr beliebt, deswegen haben die auch eine Leihdauer von 4 Wochen. Aber sonst kann man wirklich auch alles leihen, genau wie du sagst. Wenn man sagt, okay, das Teil ist jetzt so, also im Endeffekt so erprobt in meinem Kleiderschrank, ne, das passt zu allem, ich habe es mit mehreren Kombinationen ausprobiert, das darf bleiben, dann kann man das halt natürlich auch gerne kaufen. Und genau wie du sagst, also ich glaube damals, sie waren total früh dran und wir merken das jetzt ja auch immer noch, dass selbst, also deswegen ist die Kleiderei auch jetzt immer noch voll stationär und das wird sie auch bleiben, weil dieses neue Konzept immer noch, ne? Auch wenn die Kleiderei schon mehr als 10 Jahre existiert, ist es trotzdem so, man muss das halt erklären, man muss es auch erstmal ausprobieren. Also wir haben voll viele Mitglieder, die am Anfang total skeptisch sind und dann, oder waren besser gesagt, und sagen so, ah ja, ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie gut in meinen Alltag integrieren kann, weil natürlich, du musst natürlich wiederkommen, ne? Du leihst was aus und dann kannst du flexibel sein. Wenn du keine Fair Fashion Teile ausgeliehen hast, kannst du die Sachen so lange auch behalten, wie du möchtest. Es gibt auch Mitglieder, die explizit nur, also Secondhand, also nicht die Fair Fashion Teile leihen, weil sie sagen, oh nee, 4 Monate, das schaffe ich nicht, das stresst mich. Und das ist aber dann ja auch voll okay, ne? Dann schauen die sich, suchen die sich was aus und manche kommen aber total regelmäßig und es verändert sich auch. Also wir haben auch schon echt das Feedback bekommen, dass sie gesagt haben, okay, am Anfang dachte ich echt so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das in meinen Alltag integrieren soll. Und jetzt ist es, habe ich es halt einfach gemacht und es ist einfach da. Ich habe es quasi mich einfach daran gewöhnt und ich freue mich immer, hierher zu kommen, auch ein bisschen mit Zeit. Das ist so ein bisschen dann auch so Me-Time und schaue, worauf ich Lust habe. Und ja, einfach auch mal was Neues auszuprobieren, ohne dass man halt irgendwie Neuproduktion damit ankurbeln muss oder ja, in dieses, ich sag jetzt mal, Ultra-Fast-Fashion-Falle tappen muss, ne, so. Also man darf hier so diese, ja, diesen, den Spaß auch an der Mode, den wir auch alle kennen, sonst würden wir ja auch alle gar nicht in dem Bereich arbeiten, hier irgendwie ausleben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne auch wirklich was Schlechtes zu tun, ne. Und das ist, glaube ich, für viele dann, wenn sie merken, was es auch wir einen Spaß wieder da an der Mode bekommen können, durchs Leihen, das ist total schön zu sehen und das Feedback kriegen wir auf jeden Fall auch.
Genau, das wäre nämlich auch so meine Frage, wer eigentlich so zu euch kommt, ob wirklich schon Leute kommen, die absolut darüber Bescheid wissen und voll im Thema sind oder ob wirklich auch mal Leute kommen, wo du die gucken wollen und wo du erstmal das auch so ein bisschen erklären musst und was du da dann denen halt auch so an die Hand gibst, um das so verständlich, den halt auch rüberzubringen. Was hast du eigentlich schon gesagt? Stefanie, warst du auch schon mal in der Kleiderei?
Ja, ich war in der Kleinerei, aber tatsächlich noch zum Fashion Revolution Meeting. Ja, ich bin auch kein Mitglied. Also ich finde natürlich das Konzept mega, aber ich natürlich wahrscheinlich auch bei mir beruflich bedingt, dass ich ja mein eigenes Atelier zu Hause habe und dementsprechend mir da natürlich meine Klamotten von Omi und Mutti und so weiter.
Ja.
Ich bin also bedient.
Versorgt, sagen wir mal so, genau. Ja, ja, super.
Ja, es ist auch total, es ist beides. Also wir haben totale Mitglieder, die sind voll into it, ne? Die sind total im Thema, wissen Bescheid. Und dann gibt es wiederum Mitglieder, die, wie du genau das beschrieben hast, hier im Eppendorfer Weg flanieren ja auch viele Menschen lang, reinkommen und dann so, was macht ihr hier? So, ne? Und dann erst mal fragen. Und genau, wir erklären das natürlich dann. Es gibt natürlich dann auch Menschen, wo du merkst, die sind dann so, ah ja, interessant, aber die wollen einfach quasi Secondhand einkaufen, was ja auch dann voll okay ist. Und es gibt aber halt auch welche, denen erklären wir das dann. Und dann sind sie so, okay. Und dann sind die auch so, ja, ich nehme das jetzt mal mit. Und viele sind dann aber halt auch schon wiedergekommen und haben es dann jetzt ausprobiert oder sind jetzt Mitglied. Und wie gesagt, wir kriegen da meistens echt total gutes Feedback, dass sie sagen, ey, was für eine super Idee. Ich finde es einfach total bereichernd für meinen Modestil. So, ne? Das wird uns auch immer gefeedbackt, dass man sagt, weil wir haben halt auch wirklich alles irgendwie da. Und das ist irgendwie schön, immer wenn man so positives Feedback bekommt.
Woher bekommt ihr die Teile, die ihr bei euch im Laden anbietet?
Genau, unser Stock quasi besteht hauptsächlich aus Kleiderspenden. Also wir haben über die ganzen Jahre, also in Köln gibt es auch ein größeres Lager, aus dem wir auch beziehen, Kleiderspenden angenommen. Und wir nehmen auch Kleiderspenden hier in Hamburg an. Immer gerne halt saubere und heile Kleidung. Also wenn mal ein Knopf ab ist, das ist irgendwie nicht so das Thema. Das können reparieren wir auch. Und die schauen wir dann durch, arbeiten halt gegebenenfalls auch nochmal auf. Und das, was wir selbst nicht nutzen, spenden wir auch weiter an Hanseatic Help zum Beispiel oder an die Deutsche Kleiderstiftung. Und so ist eigentlich so unser quasi Sortiment entstanden. Und dann gehen wir selbst auch mal auf Flohmärkte. Also wenn insbesondere ich so Sachen habe, die mir einfach fehlen oder wo ich denke, okay, da bräuchte ich nochmal was, dann gehe ich auf Flohmärkte, wenn ich die Zeit dazu finde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und irgendwie schaue dann nach dem Produkt. Und was für uns sonst auch immer schön sind so Fundusverkäufe oder so Stylistinnen, die ihren Fundus irgendwie ein bisschen reduzieren wollen, weil genau, die haben oft irgendwie abgefahrene Sachen und die geben das dann halt auch zu ein bisschen, also weniger Geld für uns ab, und das ist irgendwie dann auch wichtig. Und und dann halt die Fair Fashion Kooperation bekommen wir halt von den Labels gestellt, also das ist wirklich eine Marketing Kooperation. Die sind natürlich erstmal nur zum Leihen, aber irgendwann gehen die dann so mindestens ein Jahr, hängen die immer auf der Fair Fashion Stange nur zum Leihen, und danach gehen die aber quasi auch dann ganz normal ins ganze Sortiment, wo man halt leihen und kaufen kann. Und das ist auch total schön, weil das wird halt auch voll gut angenommen von den Labels. Wir haben da auch oft immer viele Anfragen, weil es ist für die Marken, die Fair Fashion Marken natürlich auch eine schöne Plattform, dass Kundinnen ihr Produkt ausprobieren können. Wir haben das auch gar nicht so selten, dass Mitglieder dann sagen so, okay, das kann man wirklich nicht kaufen, ne? Und ich habe schon geguckt bei dem Label und das gibt es nicht mehr und so, ne? Das ist dann immer natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem sagen sie uns auch, ja, ich kannte das gar nicht und voll schön. Also das ist ein total schöner Aspekt, den wir halt auch gerne mitgeben, dass sie sagen, okay, wenn ihr quasi neu kaufen wollt oder irgendwie, dann doch bitte nachhaltig und fair, und unterstützt da ja oft auch noch die wirklich kleinen Labels. Und die Labels können uns halt auch wirklich das schicken, was sie wollen. Also ob das Saisonware, also alte Saisonware ist, oder manchmal sind das auch Retouren, ne, die vielleicht einen kleinen Fehler haben, die wir dann nochmal aufarbeiten können. Aber die schicken auch aktuelle Kollektionen. Also das ist ganz unterschiedlich.
Und apropos Aufarbeitung oder Aufbereitung, wie handelt ihr das denn, wenn ihr die Sachen zurückbekommt? Müssen die speziell nochmal gepflegt und wieder aufgepeppt werden? Oder was habt ihr da für ein System?
Also du meinst jetzt von den Mitgliedern, ne? Wenn die zurück.
Genau.
Genau. Also die Sachen müssen immer gewaschen oder gereinigt von den Mitgliedern zurückkommen. Wenn die gereinigt werden müssen, das ist natürlich bei manchen Teilen so, also zum Beispiel so ein Paillettenkleid oder so, das kann man halt nicht einfach in die Waschmaschine schmeißen. Sonst genau weisen wir immer noch mal darauf hin, wenn die Sachen dann ausgeliehen werden. Und dann kommen die auch wirklich eigentlich, das meiste kommt gewaschen oder gereinigt zurück. Und die Sachen, die wir aber als Spende bekommen, genau, wir sagen immer gerne, bitte nur gewaschen oder gereinigte Spenden. Aber da sind dann auch manchmal Sachen, die wo dann auch gesagt, ja, das stand jetzt irgendwie 3 Jahre auf dem Dachboden. Und dann müssen wir natürlich die nochmal durchwaschen und auch nochmal durchschauen, ob damit alles gut ist. Und das ist die Arbeit, in die wir dann auch reinstecken. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich die meiste Energie und Arbeit, die wir investieren. Und das ist auch also von den Kapazitäten nicht ohne die Spenden aufzubereiten. Und wir müssen die dann ja auch nochmal in unser System quasi eintragen. Also diese Logistikarbeit dahinter, wir kriegen Kleiderspenden und hängen die einfach rein, ist nicht so einfach. Oder ist halt einfach, da steckt einfach Arbeit drin. So. Und das ist, glaube ich, auch nochmal zu sehen, ne, dass ein Kleidungsstück, oder das vermitteln wir halt an unseren Mitgliedern oder die Menschen, die auch bei uns einkaufen, auch, dass so ein Kleidungsstück halt auch eine Pflege braucht. So, und da sind mal kleine Fehler. Es kommen natürlich auch mal ausgeliehene Kleidungsstücke zurück, wo dann irgendwie ein Knopf ab ist oder ein kleines Loch. Und wir sagen halt auch, ne, wir reparieren das dann. Und dann kommt das halt auch wieder rein, weil wir auch der Meinung sind, dass jetzt ein Strickpullover, wo irgendwie ein kleines Loch drin war und das ein bisschen geflickt ist, auf jeden Fall auch noch weiter genutzt werden darf. Und das ist auch unsere Mitglieder, die sagen auch, also manchmal so, oh ja, hier ist ja so ein kleines, aber das finde ich gar nicht schlimm. Und das ist halt dann auch wieder, ne, diesen Wert und die Achtsamkeit mit dem Kleidungsstück und das alles, was dahinter dran steckt, ne, der Rohstoff, der da drin steckt, die Menschen, die das gefertigt haben, und im Endeffekt ist eigentlich so lange wie möglich im Kreislauf zu behalten und am Leben zu halten. Das ist einfach ganz wichtig für die Nachhaltigkeit.
Ja, eigentlich macht ihr ja gleichzeitig so ein bisschen Aufklärungsarbeit auch damit. Ja. Ne? Weil wenn du ja sagst, mit dem Reparieren und Pflegen, dass ja auch wirklich der Endkonsument, die Endkonsumentin auch irgendwie mitgefragt, dass sie halt da auch hilft, dass so ein Kleidungsstück dann auch einfach weiter und länger im Kreislauf halt bleiben kann und nicht nur einmal benutzen wird und wie du sagst, wenn der Knopf ab ist, dann weggeschmissen wird oder so. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch immer so eine ganz, ganz wichtige Arbeit, wirklich immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es nicht so ein, ja, kein Wegwerfprodukt einfach ist.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und das merken wir auch, ne? Also, wie gesagt, hier, man ist ja dann immer schon sehr in seiner Bubble, wenn man sich mit diesem Thema schon länger beschäftigt, ne? Dann beruflich sowieso, aber halt auch im Freundeskreis. Teils, aber meistens so, ne, sind alle da schon, irgendwie haben da schon was von gehört. Und das merken wir natürlich schon, dass hier kommen manchmal Menschen rein und die sind wirklich, die stehen da dann mit so großen Augen und sind wirklich so, was? Was macht ihr hier? So, und dann auch zu erklären, warum wir das machen. Und das ist, also meistens, ne, stößt das auf Verständnis, aber man merkt, es gibt auch Menschen, wo man sagt, so, da ist das noch ganz weit weg, so, ne? Und das ist auch gar nicht schlimm, aber da merke ich auf jeden Fall, okay, wir haben auf jeden Fall noch einen Weg vor uns.
Das auf jeden Fall, aber das ist ja eigentlich mit den ganzen, sagen wir, Nachhaltigkeitsthemen, in Anführungsstrichen, das ist ja mit allem Neuen immer so. Das braucht ja erstmal irgendwie Zeit. Nur weil man sich selber immer damit beschäftigt, man darf das immer nicht vergessen, dass ganz viele Leute drumherum halt dann nicht in dem Thema so tief drinstecken. Und, aber das ist ja auch dann unser Job sozusagen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, ja, finde ich. Und es macht ja auch irgendwie Spaß, weil man, ja, man redet ja auch gerne darüber irgendwie und freut sich dann ja auch, wenn man nur wieder 1-2 neue Personen vielleicht damit catchen kann, darüber nachzudenken, finde ich.
Ja, das ist echt schön. Das merken wir hier auch im Geschäft, dass wenn einfach so positives Feedback kommt, also auch wenn Menschen einfach reinkommen und sich das, ne, wir haben ja auch Menschen, die jetzt gar nicht in Hamburg wohnen, die schlendern hier lang und die finden, sind dann so, oh, das will ich auch. Also die kommen dann sonst woher, ne, und die so, oh, wie schön. Und das ist natürlich total viel wert, wenn wir da einfach was mitgeben können. Genau.
Ja. Das glaube ich. Stefanie, nochmal kurz zur Fashion Revolution Gruppe Hamburg auch. wenn das jetzt jemand auch gehört und sagt, oh, okay, ich möchte mich da jetzt auch engagieren, kann man sich jederzeit bei dir dann wahrscheinlich melden oder wie funktioniert das oder habt ihr noch irgendwelche Treffen oder braucht ihr vielleicht auch noch Unterstützung für die Fashion Revolution Week?
Also Unterstützung können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. Also jeder, okay, der möchte, kann sich natürlich gerne hier engagieren. Und genau, melden kann man sich am besten bei uns, also gibt es ja Fashion Revolution Germany, die Website. Und darüber gibt es dann die verschiedenen Städtegruppen. Und da gibt es dann eine Liste sozusagen von den LeiterInnen. Und da ist dann eben eine E-Mail-Adresse mit dabei, wo, okay, man dann sozusagen, also ja, für Hamburg dann sozusagen mir schreibt. Und dann, geht das alles eigentlich relativ einfach und, ja, und jeder kann sich auch so engagieren, wie es halt natürlich für jeden zeitlich passt, ne? Also man ist da überhaupt nicht zu irgendwas verpflichtet oder einfach jeder in seiner Freizeit so einteilen, wie er es gerne mag, so, und wie es auch angenehm ist. Und weil viele sehr immer denken, oh, ehrenamtliche Arbeit, da muss ich dann irgendwie, ne? Aber
naja. Genau. Nee, super, das werde ich dann auch in den Shownotes nochmal irgendwie reinbringen. Vielleicht da jemand ja nochmal Interesse dran mitzumachen. Wir kommen so ganz langsam schon zum Ende der Folge, aber ich würde euch jetzt auch gerne nochmal allgemein so fragen, was für euch Fair Fashion, nachhaltige Mode, ich weiß, Nachhaltigkeit ist eigentlich so ausgelutscht, auch der Begriff schon, aber ich weiß jetzt auch momentan keine andere Beschreibung dafür, aber jedenfalls verantwortungsvollere Kleidung. Also was bedeutet das für euch oder wo legt ihr da Wert drauf? Vielleicht erstmal Stefanie.
Verantwortungsvollere Kleidung. Du meinst jetzt, Entschuldigung, die Frage habe ich jetzt nicht ganz gegriffen.
Ich nicht aufgepasst.
Doch, ich habe aufgepasst, aber was bedeutet, meinst du?
Ja, also du hattest ja eben schon gesagt, okay, du hast selber zu Hause ja dein Atelier, von daher gehe ich davon aus, du machst wahrscheinlich viel selber. Aber gibt es noch was, wo du sagst, so, okay, das würde ich auch gerne den ZuhörerInnen irgendwie mitgeben, worauf man auch achten kann, was für dich wichtig ist, wenn du dir mal was Neues vielleicht kaufen solltest und nichts änderst oder so, dass du da mal so ein paar Tipps auch ein bisschen mitgibst, wie man sich da einfach mal umorientieren könnte und aus der Ultra Fast Fashion oder Fast Fashion Rolle sich rauswinden kann.
Ja, also wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht selber für mich was nähe, dann gehe ich tatsächlich zu 99% Secondhand shoppen. einfach weil natürlich schon das schon existierende Kleidungsstück das nachhaltigste Kleidungsstück ist. Und ich tatsächlich auch einfach das gerne mag. Das ist wie so eine Schatzsuche für mich. Da bin ich immer ganz, außer natürlich jetzt sowas wie Unterwäsche oder so. Aber da, wenn ich dann sowas kaufe, da schaue ich dann natürlich schon, wo ist das produziert? Also generell, was ist das für ein Brand? Wo produzieren die? Wie produzieren die? Haben die vielleicht Siegel, auf die ich achten kann? Natürlich, Siegel ist nicht immer gleich ein Siegel, ne? Da muss man natürlich dann auch wieder schauen, welches Siegel. Aber zum Beispiel Fairwear oder Gods oder so, das sind auf jeden Fall Dinge, wo ich drauf achte. Und ja, im Endeffekt, man muss sich so ein Unternehmen schon immer genau anschauen, wenn man sich sicher sein will, ne? Weil so Wörter wie Bio und Vegan, und das ist ja alles nichts rechtlich geschützt, sprich, das kann natürlich jeder irgendwie schreiben auf seiner Website, heißt aber noch lange nicht, dass es natürlich so ist. Also Thema Greenwashing, da aber ich sag mal, wenn man so einen gewissen Weg hat und dann vielleicht auch einfach die Brand direkt anschreibt und man sagt, hey, schau mal, auf der Webseite steht hier irgendwie alles so ein bisschen verworren, irgendwie wäre ich da nicht ganz schlau, könnt ihr mir mal erklären, wie das dann so bei euch funktioniert. Da kann man dann natürlich dann auch merken, wie reagiert denn das Unternehmen? Sind die total offen und so, ah ja, hier und schau mal her, oder sind sie eher distanziert? Antworten sie dir überhaupt? So, ne? Also man kann sich dann natürlich schon auch als Konsumentin schon informieren und auch ein Gefühl für ein Brand kriegen und auch dann so ein bisschen rausfinden oder auf jeden Fall rausfinden, wie ernst die denn ihre Versprechen in verschiedenen Situationen meinen und auch, ja,
umsetzen dann auch,
ne? Ehrlich sind.
Ja, es ist echt manchmal nicht. Ich hatte gestern Abend gerade ein kurzes Gespräch auch. Da ging es zwar nicht um Textilien, sondern ich wollte eine nachhaltige Trinkflasche sich organisieren oder kaufen. Und die sagte auch, sie fand es ganz, ganz schwierig, bei den Unternehmen wirklich aussagekräftige Informationen zu bekommen. Und wenn man nicht in der Thematik drinsteckt, ja, dann weiß man gar nicht, wo man, glaube ich, anfangen soll. Und klar, mit den Siegeln, Stefanie, bin ich auch bei dir, aber es ist halt auch manchmal dann ja immer dieses Thema, okay, kleine Marken können sich dann keine Siegelteile, keine Zertifizierung leisten, weil es dann so teuer ist. Und leider wissen wir halt ja auch, dass diese Siegel und Zertifikate auch nicht immer leider funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Ja, es ist echt eine Krux. Es wird dem Endverbraucher, der Endverbraucherin wirklich nicht irgendwie leicht gemacht. Deswegen, klar, Secondhand, da hat man dann wenigstens schon mal das, kann man das schon mal unterstützen, dass ein Kleidungsstück auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger im Kreislauf bleibt oder die Kleiderei dann auf jeden Fall auch. Aber es wird nicht einfacher gemacht.
Nee. Ja, genau, aber wo du es auch schon sagst mit hier Siegeln, also ich meine, ich kann mir für meine Brand zum Beispiel auch kein Siegel leisten. Das kann ich einfach finanziell nicht tragen. Es ist, das ist immer auch wieder beim Thema. Ja,
ja, das ist echt eine Krux. So, Leonie, und bei dir, gut, du bist ja eigentlich mit der Kleiderei verhaftet sozusagen, aber hast, genau. hast du sonst auch noch irgendwelche anderen Tipps?
Nee, ich habe auf jeden Fall, also ich gehe damit, also ich trage meine Kleidung erstens einfach sehr, sehr lange und es gibt auch immer Kleidungsstücke, die ich mal eine Zeit lang nicht trage und dann gebe ich sie teilweise auch weiter oder tue sie in die Kleiderei. Aber das meiste kommt dann auch immer wieder so und daran freue ich mich dann auch immer. Also das ist auch so das, was ich so vielleicht als Tipp noch mitgebe, ein Kleidungsstück auch mal ein bisschen Zeit lassen, dass es dann mal so seine 2 Monate hat. Klar, es ist natürlich sowieso, wie das Klima auch gerade ist, ne? Also manche Dinge sind natürlich sowieso nur im Sommer tragbar oder nur im Winter. Aber auch so, finde ich, ist es auch manchmal schön, irgendwie Kleidungsstücke dann zu haben. Dann sind die vielleicht da und dann freut man sich auch wieder über die, wenn man irgendwie die nach 3 Monaten wieder trägt. Und wenn ich mir mal was Neues kaufe, dann ist es tatsächlich so, dass ich sehr lange darüber nachdenke. Also dann schaue ich ganz explizit, okay, was brauche ich? Und dann schaue ich mir unterschiedliche Möglichkeiten an und wie Stefanie auch gerade schon meinte, ich schaue mir dann genau das Label an. Also klar, wenn man jetzt in dem Kontext arbeitet, kennt man halt auch viele Labels und weiß bei manchen halt auch schon, okay, das ist ein Label, da stehe ich voll dahinter. Ich weiß, dass die gut produzieren und Umweltmaßnahmen befolgen. Und dann hat man nicht mehr so viel Arbeit. Das ist natürlich für Menschen, die manchmal so quasi von außen in diese Fair Fashion Bereich kommen, dann total overwhelming und das ist super viel, worauf man jetzt achten muss. Und was ich da auf jeden Fall auch nochmal mitgeben kann, was einfach auch allgemein total schön ist und wichtig zu supporten, sind halt einfach die kleinen Labels. Wie Stefanie auch gerade meinte, ne, kleine Labels oder sie kann sich jetzt auch kein Logo, wollte ich schon sagen, kein Label, kein Zertifikat für ihr Label leisten. Und das so geht es wirklich auch vielen kleinen Labels so, aber es gibt viele, die einfach versuchen, wirklich alles richtig zu machen. Oder manchmal vielleicht auch Aspekte, dass sie sagen, okay, ich arbeite zum Beispiel mit Stoffen, die schon da sind, also so Deadstock oder Recycling und die können dann vielleicht aber nicht leisten, dass jedes Garn oder jeder Reißverschluss irgendwie nachhaltig hergestellt ist. Das muss man ja auch immer, ne, diese ganzen Kurzwarenaspekte, also das Zubehör sozusagen. Und was, glaube ich, einfach total wichtig ist, dass man auch diese kleinen Labels gerade im nachhaltigen Bereich dann da ein bisschen raufschaut. Das sind auch meistens die dann auch antworten, wenn man nochmal Fragen hat. Und es ist, finde ich, aber einfach so wichtig, dass die Vielfalt in der Mode erhalten bleibt und die Diversität. Und das bedeutet halt einfach auch, dass die kleinen Labels unterstützt werden und supportet werden. Und ja, das kostet dann vielleicht dich nochmal ein bisschen mehr, aber vielleicht brauchst du halt auch wirklich nur den einen richtig tollen, außergewöhnlichen Mantel einmal und alle 3 Jahre und nicht irgendwie jedes Jahr einen neuen Wintermantel, so der dann halt echt schlecht und ultra fast fashion mäßig sozusagen, sage ich mal, produziert ist. Also das ist was, wo ich einfach sage, schaut da hin und es gibt einfach so viele tolle kleine Labels, die leider, was man halt auch immer jetzt sieht, auch immer dann wieder aufgeben müssen, weil im Endeffekt nichts gekauft wird und es ist nicht so, dass die Menschen nicht das Geld haben, weil man sieht ja, wie viel Geld für Fashion ausgegeben wird. So, ne? Und genau, ich glaube, den Blick, den würde ich gerne auch mal mitgeben, dass man da einfach schaut, was so da ist. Und man entdeckt echt schöne Dinge und schöne Labels.
Das stimmt. Und das ist natürlich mit der Kleiderei dann auch total praktisch, weil du sagtest, mit ausprobieren und gucken, da kann man sich dann ja wirklich mal was leihen und dann gucken, okay, passt das wirklich irgendwie zu mir oder ist das jetzt nur so ein Firlefanz-Gedanke, den ich gerade habe, weil ich es gerade irgendwo in der Zeitung gesehen habe und ich eigentlich gar nicht jeden Trend auch mitmachen muss. Ne?
Ja, und für mich war das damals auch schon immer als quasi Fan erster Stunde der Kleiderei einfach so eine Erleuchtung, weil ich genau das gemerkt habe, dass ich gesagt habe, okay, das ist, finde ich jetzt gerade cool, das trage ich jetzt gerne mal ein, zwei Monate, aber dann ist es auch gut, dann darf es irgendwie auch weitergehen. Vielleicht entdecke ich es dann auch nochmal in der Kleiderei und kann es wieder ausleihen. Und das ist auch schön, wenn man gerade Lust hat auf ein bisschen Wechsel in seinem Kleiderschrank, dann ist einfach die Kleiderei eine super gute alternative Möglichkeit, sich auch ein bisschen auszuprobieren.
Absolut. Habt ihr beide sonst noch irgendwas, was ihr gerne noch mitteilen möchtet an die ZuhörerInnen, was ich euch jetzt noch nicht gefragt habe, worüber ihr noch nicht gesprochen habt, dann hätten wir jetzt noch mal die Möglichkeit dabei. Stefanie, fehlt noch irgendwas, was du noch gerne über die Fashion Revolution oder die Fashion Revolution Gruppe Hamburg irgendwie sagen möchtest?
Naja, also im Endeffekt ist das A und O die Transparenz der Modebranche. Also das hatte ich ja aber, glaube ich, schon im Transparency Index erwähnt. Das
kann man nicht genug wiederholen. Nicht oft genug wiederholen.
Einfach das, was wir brauchen. Und ja, ohne Transparenz werden halt viele Situationen, viele unfaire Arbeitsbedingungen, unmenschliche Arbeitsbedingungen einfach auch gar nicht sichtbar. Dementsprechend, dieses ganze Thema, da sollten sich oder wäre es natürlich auch mit der beste Weg, wenn KonsumentInnen sich dafür auch immer mehr Bewusstsein schaffen, interessieren und auch nachfragen und auch wirklich dadurch Druck aufbauen bei Unternehmen, die halt auch merken, dass da auf jeden Fall, auch wenn sie es vielleicht selber nicht unbedingt wollen, da was geändert werden muss, dass wir irgendwann dahin kommen, dass die globale Modebranche einfach ein ganz, Strukturen so ändert und dass wir da einfach Mensch und Umwelt über Profit stellen und nicht andersrum, wie es halt aktuell leider immer noch der Fall ist. Und ja, genau, zu Fashion Revolution Hamburg. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der Lust und Interesse hat, egal in welcher Art und Weise, sich zu engagieren. Und wir planen jetzt vielleicht sogar auch, das will ich jetzt noch nicht festmachen, aber es ist die Idee, dass wir auch eben jetzt quartalsweise was machen, nicht nur zur Fashion Revolution Week, aber das ist alles auch noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, aber das, ja genau, also man kann jetzt wahrscheinlich auch nicht immer nur zum 24. April, sondern vielleicht auch ganzjährig sich ein bisschen engagieren, aber ja, das sind wir gerade noch ein bisschen am Tüfteln.
Ja, das wäre auch ganz schön. Fände ich auch gut. Dann noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit schaffen dann.
Genau.
Und Leonie, hast du noch irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest?
Ja, ich freue mich auch einfach, wenn viele Menschen jetzt bei dem Kleidertausch und bei der Fashion Revolution Week sehen. Genau, wir haben ja echt, also neben dem 27.04. bei Hanseatic Help haben wir auch noch, gibt es auch noch in unserem also in unserer Gruppe die Swap-Events Organisation oder Unternehmen und die machen noch einen Kleidertausch am 25. Im Jupiter und das ist abends, glaube ich, um 18 Uhr und dann wird es auch noch einen Swap-Walk geben, ein sozusagen Kleidertausch-Spaziergang, der hier in der Kleiderei stattfindet. Da wird es eine Kleidertauschstange geben, wo man quasi eins zu eins tauschen kann. Also du kannst kommen und das ist quasi dann auch nur in der Fashion Revolution Week und ein Kleidungsstück tauschen eins zu eins. Da sind jetzt schon unterschiedliche Fair Fashion Läden auch dabei, also unter anderem Glory in der Marktstraße oder Marlow Fashion und da trudeln noch immer mehr Stores gerade dazu und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ich glaube, auf diese ganze Woche. Und ich freue mich auf den Austausch, um dass viele Menschen einfach kommen. Und ansonsten kann ich das einfach nur auch unterstreichen, was Stefanie gerade gesagt haben und dann auch einfach unterstützt. Wenn ihr Lust habt, irgendwas zu machen, unterstützt einfach kleine Projekte, also kleine Unternehmen, die in dem Bereich einfach was machen, weil die haben es einfach immer am schwierigsten, quasi einfach zu überleben, und gleichzeitig wird aber da so viel und gute Arbeit geleistet.
Ja, super. Das war nochmal ein tolles Schlusswort, Leonie. Und der Swap Walk, wann ist der? Das hatte ich, glaube ich, ist ja die ganze Woche.
Genau, der ist dann in der ganzen Woche. Also am Montag ist ja Feiertag, aber dann 22. bis 27., obwohl der Sonntag wahrscheinlich keinen Store aufhaben wird, aber dann könnt ihr dann alle zum Kleidertausch kommen.
Okay. Ja, super. Das sind ja echt tolle Veranstaltungen in der Woche. Werde ich alles irgendwie nochmal bekannt geben und zwischendurch nochmal posten. Und
ja, schön.
Sehen wir uns vielleicht auch dort. Dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch für eure Zeit. Super viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Hoffe euch auch. Und dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß, natürlich auch in der Fashion Revolution Week. Und ja, ich denke, wir sehen uns demnächst dann sowieso mal wieder in Hamburg irgendwo. Und
ja, vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau.
Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag noch und schon mal schönes Wochenende auch.
Ja,
danke. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Und hast du Lust, Teil der Fashion Revolution zu werden und aktiv mitzugestalten? Dann schau unbedingt mal auf der offiziellen Fashion Revolution Webseite vorbei. Dort findest du alle Infos zu Gruppen und Veranstaltungen in deiner Nähe. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren und die Modeindustrie mitzugestalten. Denn die Wahrheit ist, jeder Einzelne von uns kann einen wichtigen Beitrag zu dieser revolutionären Bewegung leisten. Mach mit, informiere dich und werde Teil einer Veränderung, die weit über die Mode hinausgeht. Dein Feedback ist mir sehr wichtig. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst. Bleib dran und bis zur nächsten Folge.